ARD.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Luftwaffe hat innerhalb von 24 Stunden rund 150 Ziele im Gazastreifen und im Libanon angegriffen. Unser Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador gibt uns heute einen Einblick, wie Israel auf die bevorstehenden US-Wahlen blickt. Und vor welchen Herausforderungen steht die NATO angesichts des Einsatzes nordkoreanischer Soldaten im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine? Darüber spricht NDR-Infomoderator Markus Schubert mit Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 31. Oktober, dem Reformationstag um 17 Uhr. Ich bin Milat Kupay, herzlich willkommen.
ARD.
Die israelische Luftwaffe hat innerhalb von 24 Stunden rund 150 Ziele im Gazastreifen und im Libanon angegriffen. Laut Armee handelte es sich um Stellungen der islamistischen Terrororganisation Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Dazu hätten etwa Kommandozentren, Waffenlager und Raketenabschussrampen gezählt, die den Staat Israel bedrohten. Im Gazastreifen sollen mindestens 30 Menschen getötet worden sein, im Libanon mindestens 8. Nach Militärangaben feuerte die Hisbollah wiederum 60 Geschosse vom Libanon aus auf Israel ab. Örtliche Behörden und Rettungsdienste berichten von mindestens 7 Todesopfern. Wer am kommenden Dienstag als Präsidentin oder Präsident der USA gewählt wird, das hat auch Auswirkungen für die Stabilität und das Wohlergehen anderer Länder. Es bestehen keine Zweifel, dass in vielen NATO-Staaten, mit Ausnahme Ungarns, der Demokratin Harris die Daumen gedrückt werden. Auch in der Ukraine fürchtet man Donald Trumps unstete außenpolitische Linie und seine Sympathie für den Aggressor Putin. Aber wie ist das im Nahen Osten, der seit mehr als einem Jahr an mehreren Fronten im Krieg steckt? Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador analysiert, wie man in Israel und in seiner rechtsgerichteten Regierung auf den Wahltag in den USA blickt.
Man kann davon ausgehen, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur wenig Schlaf bekommen wird. Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist für Israel, aber auch für ihn persönlich eminent wichtig. Die USA sind Israels engster Verbündeter und für das Land wird viel davon abhängen, wie gut oder wie schlecht Israels Premier mit dem nächsten US-Präsidenten oder möglicherweise einer Präsidentin auskommt. Professor Eitan Gilboa, er ist Experte für die US-israelischen Beziehungen und langjähriger Professor an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan, analysiert beide Kandidaten, Donald Trump und Kamala Harris.
Israel knows Trump. The good things about him and the bad things about him.
Israel kennt Trump, seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Über Kamala Harris weiß man in Israel nicht so viel. Sie war eine sehr stille Vizepräsidentin, nicht sehr aktiv, hat sich mit politischen Erklärungen zurückgehalten. Und es ist nicht ganz klar, in welche Richtung ihre Außenpolitik gehen wird. Wir kennen Trumps Außenpolitik besser, auch wenn die ziemlich beunruhigend ist. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat sich im Vorfeld der US-Wahl nicht zu einem der beiden Kandidaten geäußert. Die Erfahrungen aus der US-Wahl 2012, wo er sich frühzeitig für den Republikaner Mitt Romney und gegen Barack Obama aussprach, wirken hier nach. Danach war das Verhältnis zwischen dem israelischen Premier und dem US-Präsidenten weitgehend zerrüttet. Netanyahu weiß um die Abhängigkeit seines Landes von den USA, vor allem in militärischer Hinsicht. Dennoch betonte er nach außen immer die Souveränität Israels. Wir schätzen die Unterstützung, die wir seit Ausbruch des Krieges von der Biden-Regierung erhalten haben, sehr. In Bezug auf Waffen in den internationalen Institutionen, mit Blick auf die Entsendung von Truppen in die Region und vieles mehr. Das soll aber nicht heißen, dass es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen uns gibt. Als souveräner Staat, der um seine Existenz und seine Zukunft kämpft, treffen wir unsere eigenen Entscheidungen, auch in Fällen, in denen keine Einigung mit unseren amerikanischen Freunden besteht. Eine Haltung, die auch im Falle eines Wahlsieges von Kamala Harris weiter bestehen dürfte. Einmal Ende Juli hat sich Benjamin Netanyahu in Washington mit Kamala Harris getroffen. Zwar betonte sie bei dem Treffen das Selbstverteidigungsrecht Israels, dennoch dürfte Israels Premier einen Eindruck bekommen haben, was ihn erwartet, sollte sie, die Kandidatin der Demokraten, die Wahl am Dienstag gewinnen. Es dürfte hier Gegenwind geben für einen harten militärischen Kurs in Gaza und im Libanon.
I also expressed with the Prime Minister my serious concern.
Ich habe dem Premierminister meine ernsthafte Besorgnis über das Ausmaß des menschlichen Leidens in Gaza mitgeteilt. Was in den Kriegsmonaten in Gaza passiert ist, ist verheerend. Die Bilder von toten Kindern und verzweifelten, hungrigen Menschen, die manchmal zum zweiten, dritten oder vierten Mal vertrieben werden. Angesichts dieser Tragödien können wir nicht wegsehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir gegenüber dem Leid gefühllos werden. Und ich werde nicht schweigen. Ganz anders Donald Trump. Im Wahlkampf präsentierte er sich als Unterstützer Israels und empfiehlt jüdischen US-Bürgern, die für die Demokraten stimmen wollen, schon mal sich den Kopf untersuchen zu lassen. Und er prahlt mit seinem guten Verhältnis zu Bibi Netanyahu. Wir werden uns um Israel kümmern und sie wissen das. Bibi hat mich gestern angerufen, er hat mich auch vorgestern angerufen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich muss sagen, glücklicherweise hat seine Regierung nicht auf Biden gehört. Denn wenn sie auf Biden gehört hätten, würden sie jetzt darauf warten, dass ihnen eine Bombe auf den Kopf fällt. Sie haben ihre eigene Arbeit gemacht. Sie haben ihm nicht zugehört. Die Polemik und das unberechenbare Moment von Donald Trump oder doch Kamala Harris, in deren Partei die sogenannten progressiven Demokraten wie Bernie Sanders oder Alexandra Ocasio-Cortez Israel gegenüber doch eine durchaus differenzierte und kritische Haltung haben. Für Außenpolitik-Experte Eitan Gilboa haben Premier Netanyahu und seine rechtsgerichtete Regierung eine klare Präferenz.
Trump is still considered here as a friend of Israel.
Trump wird hier als Freund Israels betrachtet. Er unternahm Schritte, die zuvor kein anderer Präsident unternommen hatte. Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Er anerkannte die israelische Souveränität über die Golanhöhen. Und er war der Architekt der Abraham-Vereinbarungen mit einigen arabischen Staaten. Netanyahu und seine rechten Regierungspartner glauben, dass er ein besserer Präsident für Israel sein wird als Kamala Harris.
Ein Bericht von Julio Segador. Zur Ukraine. Bei einem russischen Angriff in der ostukrainischen Stadt Kharkiv ist ein Hochhaus getroffen worden. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs wurden 3 Menschen getötet, unter ihnen 2 Jungen. Von mehr als 30 Verletzten ist die Rede. Auch aus anderen Landesteilen der Ukraine werden russische Angriffe mit Raketen und Kampfdrohnen gemeldet. Präsident Zelensky rief die westlichen Partnerländer auf, ihre Unterstützung für die Ukraine zu verstärken. In dem Bericht des ukrainischen Generalstabs über das Geschehen an den Fronten des Kriegs sind sie noch nicht aufgetaucht. Die Nordkoreaner, die Präsident Putin angefordert hat, auf der Suche nach Ersatz für die täglich 1.000 bis 1.500 gefallenen oder verletzten russischen Soldaten im Krieg gegen die Ukraine. Der scheidende EU-Chefdiplomat Josep Borrell fordert heute von Nordkorea einen Stopp dieser Unterstützung. Es sei ein einseitiger, feindlicher Akt Nordkoreas mit schwerwiegenden Folgen für den Frieden und die Sicherheit in Europa und weltweit. NDR-Infomoderator Markus Schubert hat unsere ARD-Korrespondentin Helga Schmidt in Brüssel gefragt, weiß die NATO, wo die nordkoreanischen Soldaten inzwischen in Russland oder gar schon in der Ukraine im Einsatz sind und welche Aufgaben ihnen die russische Armee gibt, die sie eingekleidet hat?
Ja, da gab es Anfang dieser Woche von der NATO zum ersten Mal eine Einschätzung. Die kam von höchster Stelle von Mark Rutte, dem neuen NATO-Generalsekretär. Und er sagte, dass nordkoreanische Soldaten inzwischen relativ weit im Westen Russlands angekommen sind. Konkret genannt wurde die Region um Kursk, also eine Region, die relativ nah an der Grenze zur Ukraine liegt. Und das ist für den Verlauf der Frontlinien wichtig. Kursk ist ja die Region, in der ukrainische Truppen im August überraschend Geländegewinne erzielt hatten auf russischem Staatsgebiet. Und nach den letzten Meldungen ist es den russischen Truppen bisher nicht gelungen, die Ukrainer zurückzudrängen. Und in dieser Region sind nun nordkoreanische Soldaten gesehen worden. Allerdings kam dann am Dienstag aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium die Meldung, dass das im Moment nur eine kleine Zahl von nordkoreanischen Soldaten ist, die man dort gesehen hat.
Im Kriegsvölkerrecht ist die Sache klar. Einem angegriffenen Land darf man Waffen liefern, auch mit Soldaten beistehen, einem Angreifer nicht. Macht es für die NATO einen Unterschied, ob Putin Soldaten jetzt aus dem fernen Osten Russlands holt oder aus Nordkorea? Also belebt das die Debatte über westliche Truppen in der Ukraine als Gegenstück?
Also bei der NATO zieht man erstmal zwei Schlüsse aus dem Einsatz von Nordkoreanern. Einmal den Schluss, dass der russische Präsident Putin in einer schwierigen Lage sein muss, wenn er auf nordkoreanische Soldaten zurückgreifen muss. Generalsekretär Rutte sprach von einer Verzweiflungstat. Aber gleichzeitig, und das ist der zweite Schluss, die zweite Deutung, der Einsatz wird als eine sehr ernstzunehmende Verschärfung im Krieg gewertet. Da ist die Rede von einer neuen Eskalation. Die Frage, ob man da jetzt im Gegenzug westliche Truppen in die Ukraine schickt, dazu gibt es von der NATO keine Stellungnahmen. Das wäre auch gar nicht Sache der NATO. Das müssten einzelne Mitgliedsländer beschließen. Und da haben wir bisher noch nichts Konkretes gehört.
Südkorea fragt sich auch, ob es seine bisher eher dezente Unterstützung der Ukraine jetzt überdenken muss. Also rückt Seoul mit seinem doch ja beträchtlichen Arsenal näher an die Unterstützerkoalition heran, die ja ab Ende dieses Jahres von der NATO in einem Stab in Wiesbaden koordiniert wird?
Ja, Südkorea ist Partnerstaat, hat ja auch schon viele Waffen geliefert an die NATO-Partner. Und jetzt könnte diese Entwicklung, das Ranrücken an die Allianz beschleunigt werden, weil es ja doch scharfe Reaktionen aus der südkoreanischen Regierung gab, zusammen mit den USA und Japan, auf Nordkoreas Test einer neuen, besonders weitreichenden Interkontinentalrakete. Also das sind verschiedene Entwicklungen, die, so sieht es im Moment aus, dazu führen könnten, dass Südkorea sich näher an die NATO auch anlehnt.
Informationen von Helga Schmidt, unserer Korrespondentin in Brüssel. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.